Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Ute Reckers am Mikrofon. Guten Tag. Millionenschwerer Betrug bei der Durchführung von Corona-Tests. Das ist der Vorwurf gegen zwei Männer, die am Bochumer Landgericht vor Gericht stehen. Wir berichten gleich darüber. Hannover soll schöner werden. Weg von der autogerechten Stadt der Nachkriegszeit hin zur klimafreundlichen Stadt mit mehr Platz für Fußgänger, Fahrradfahrer und Grünanlagen. Auch darüber sprechen wir. Und wir haben Menschen getroffen, die gestern im Berliner Abgeordnetenhaus ihre Einbürgerung gefeiert haben. Und damit auch das Ende einer langen Odyssee von Behördengängen. In diesen Tagen geht am Landgericht Bochum einer von mehreren Gerichtsprozessen zu Ende, die sich mit millionenschwerem Betrug in Corona-Testzentren befassen. Zwei Männer stehen vor Gericht, die mit ihrer Firma Teststellen in ganz Deutschland betrieben haben und bis zu 900.000 Corona-Tests abgerechnet haben sollen, die gar nicht stattgefunden haben. Der Schaden wird auf 25 Millionen Euro beziffert. Unsere Landeskorrespondentin hat den Gerichtsprozess in Bochum für uns beobachtet. Felicitas Böselager, der Prozess läuft ja jetzt schon seit Dezember vor dem Landgericht. Ist denn heute noch mit einem Urteil zu rechnen?
Nein, heute noch nicht, aber wahrscheinlich in der kommenden Woche. Trotzdem gab es heute zwei interessante Entwicklungen. Und zwar wurde das Verfahren gegen einen der beiden Angeklagten heute, so heißt es, abgetrennt und dann auch eingestellt gegen eine Geldauflage. Der Angeklagte war der Sohn des Hauptangeklagten und der war auf dem Papier der Geschäftsführer der Firma, mit der dieser Betrug gemacht wurde, und ihm hatte die Staatsanwaltschaft Beihilfe vorgeworfen. Aber eben dieses Verfahren wurde jetzt eingestellt. Dafür muss er 10.000 Euro zahlen, von denen 5.000 Euro an die Bochumer Kindertafel gehen und 5.000 Euro an den Staat. Und dann hat sich der Hauptangeklagte, sein Vater, heute auch schon eingelassen und im Wesentlichen eingeräumt, dass er mehr Tests abgerechnet hat, als wirklich in seinen Testcentern durchgeführt worden. Er hätte, so hat das sein Anwalt gesagt, die Liquidität seiner Firma bewahren wollen, die zu dem Zeitpunkt schnell gewachsen ist, weil er immer mehr Testzentren aufgebaut hat in der Zeit.
Mit einem Geständnis war ja schon vor diesem Prozesstag gerechnet worden, das haben Sie mir verraten. Warum?
Ja, das lag daran, dass es vorher schon Gespräche ohne Öffentlichkeit gab zwischen allen Verfahrensbeteiligten, also mit der Staatsanwaltschaft, mit dem Angeklagten, mit seinen Verteidigern und mit den Berufsrichtern. Und da wurde dann ein sogenannter Verständigungsvorschlag erarbeitet, also umgangssprachlich sagt man ein Deal. Und diesen Deal hat der Richter heute nochmal vorgetragen und der gilt dann nur, wenn der Angeklagte ein substanzielles Geständnis ablegt. Und dass er so ein Geständnis ablegen will, das hat er heute zugesagt, der Angeklagte. Dieser Deal garantiert ihm dann, dass er nicht weniger, aber auch nicht mehr als 6,5 Jahre Haft bekommt. Nicht weniger als 6 Jahre und nicht mehr als 6,5 Jahre Haft bekommt. Das aber nur, wenn er wirklich umfassend gesteht. Also wenn sein Geständnis, das wird in der kommenden Woche erwartet, dann nicht genug Substanz hat, ist dieser Deal hinfällig. Und er hat jetzt um Zeit gebeten, dieses Geständnis schriftlich zu verfassen. Dann will er oder einer seiner Anwälte es in der kommenden Woche am Dienstag vortragen.
Wie sind die Behörden den Männern eigentlich auf die Schliche gekommen?
Ja, das lag an Recherchen von Kolleginnen und Kollegen von SZ, WDR und NDR. Die haben tagelang vor Testcenter dieser Firma gesetzt und gezählt, wie viele Kundinnen und Kunden da ein- und ausgehen. Und das dann verglichen mit den Tests, die tatsächlich abgerechnet wurden. Und da kam raus, dass eben viel mehr abgerechnet wurden als Kunden und Kundinnen, die die Kolleginnen und Kollegen gezählt haben. Und als diese Recherchen veröffentlicht wurden, gab es dann kurz danach eine Razzia bei der Firma und schließlich kam es dann zur Anklage.
Es ist ja nicht der einzige Prozess dieser Art. Das Geschäft mit den Corona-Tests scheint einige Betrüger angelockt zu haben. 18 Euro konnte man pro Test abrechnen oder kann man immer noch. Lässt sich da eine allgemeinere Erkenntnis draus ziehen?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wenn man das zusammenfassen will, kann man sagen, Gelegenheit macht Diebe. Heute ist ja wieder ein ähnlicher Fall in Köln aufgetaucht, auch hier durch Recherchen der Kollegen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Und den Kollegen haben Ermittler der Polizei gesagt, dass sie insgesamt in Deutschland mit einem Schaden von mehr als 1 Milliarde Euro rechnen, die durch diesen Betrug mit den Bürgertests entstanden sind. Das Problem ist, dass die Kontrolle der Abrechnung durch die Behörden schlicht nicht funktioniert. Also es gibt bis heute keine flächendeckende Kontrolle und so können Betrüger sich relativ leicht an den Steuergeldern bereichern, die für diese Tests bereitgestellt wurden. Am Anfang, das vielleicht noch zur Einordnung, musste das ja relativ schnell gehen mit den Bürgertests und unbürokratisch, als die im März 2021 eingeführt wurden. Aber inzwischen ist nun doch ein Jahr vergangen, in dem man das besser kontrollieren könnte. Und das funktioniert eben nicht.
Woraus man, was man schließen kann, denn es fällt ja auf, dass vor allen Dingen Journalisten den Menschen auf die Schliche gekommen sind. Dankeschön für diese Informationen und Einordnungen. Live aus Bochum war das unsere Landeskorrespondentin für Nordrhein-Westfalen, Felicitas Böselager. Die sächsische Landeshauptstadt Hannover ist ja ähnlich wie zum Beispiel Köln oder Siegen oder andere, vor allem westdeutsche Städte, die in den Nachkriegsjahren zur autofreundlichen Stadt umgebaut wurden, nicht so die Schönheit. Also man fährt in vielen westdeutschen Städten durch hässliche Betonwüsten und Schnellstraßen und der Mensch, also Fußgänger oder Fahrradfahrer, gehen darin oftmals ziemlich unter. In Hannover zumindest soll sich das ändern, sagt der grüne Oberbürgermeister von Hannover, Belit Onay. Er ist vor 2 Jahren unter anderem gewählt worden, weil er für eine autofreie Innenstadt geworben hat. In einem ziemlich aufwendigen Verfahren hat die Stadt Hannover jetzt Bewohner und Besucher und Besucherinnen befragt, was genau ihre Wünsche zur neuen Innenstadtgestaltung sind. Das Ganze wurde ausgewertet und heute werden Pläne für die ersten Umbaumaßnahmen vorgestellt. Bastian Brandau stellt sie vor.
Fußgänger, bitte gedulden. Wer in Hannover von der Marktkirche Richtung Bahnhof will, muss eine Ampel überqueren, obwohl er oder sie von einer Fußgängerzone in die andere unterwegs ist. Nach der weitgehenden Zerstörung im Zweiten Weltkrieg wurde Hannover als autogerechte Stadt aufgebaut. Das hat bis heute Auswirkungen. Stadtbaurat Rudolf Hillebrecht warb in der Nachkriegszeit für den Abriss von historischen Gebäuden, um breitere Straßen bauen zu können. Die führen als Teil des Cityrings um die Innenstadt dreispurig auch am neuen Rathaus vorbei, in dem seit 2019 der Grünen-Politiker Belit Onay die Verwaltung führt.
Wir sehen heute, dass der Autoverkehr, der sehr dominant noch weiterhin auch in Hannover ist, wie in vielen weiteren Städten, unsere Stadt belastet. Autos nehmen Platz ein, verschmutzen Umwelt, Luft, belasten das Klima, sind sozial nicht unbedingt die beste Option.
Alternativen zum Autoverkehr schaffen, auch mit diesem Ziel hatte Belit Onay die Wahl 2019 zum Oberbürgermeister gewonnen.
Ich hatte das als Ziel immer mal formuliert, autofreie Innenstadt bis 2030. Wir haben die Klimaneutralität bis 2035 als Ziel. Darunter müssen sich sozusagen auch diese Ziele natürlich subsumieren lassen. Entscheidend ist aber, dass wir diesen Prozess jetzt angehen. Wir sehen einen wahnsinnigen Rückhalt auch in der Bevölkerung. Viele Menschen, die Lust haben auf diese Veränderung, die das auch geradezu einfordern.
Rückblick. Im Juli des vergangenen Jahres errichtet die Stadt einen sogenannten Experimentierraum rund um die Marktkirche. Mit aufgestellten Bäumen, einem Klettergerüst und Volleyballplatz. Wichtig, die an der Kirche vorbeiführende Schmiedestraße ist für mehrere Wochen für den Autoverkehr gesperrt. Genau wie der als Parkplatz genutzte Köbelinger Markt in der Nähe. Dessen Sperrung für Autos führt zu besonders hitzigen Diskussionen in der Stadt. Aber auch zu den größten Aha-Erlebnissen, wie sich Oberbürgermeister Onay erinnert.
Wo Menschen sich mehrmals sehr verwundert, also positiv verwundert gezeigt haben, wie schön doch die Bäume sind, die sie ja immer gesehen haben, wo sie aber sonst immer nur ihr Auto drunter geparkt haben. Und jetzt diesen freien Platz zu sehen mit Bäumen, mit viel Grün, gleichzeitig auch die Marktkirche, eine Kirche als Keimzelle unserer Stadt, also ein historischer Platz, der heute häufig ein Raum ist, wo Menschen einfach nur kurz durchgehen, diesen Raum wieder zu dem zu machen, was er ist, nämlich das Zentrum unserer Stadt, das Das ist eine wahnsinnige Chance.
Die Stadt sammelte mitten in der Corona-Pandemie Feedback bei den Experimentierräumen, befragte mit einer repräsentativen Umfrage Menschen, auch solche, die nicht in die Stadt kommen, nach ihren Erfahrungen und Wünschen für die Innenstadt Hannovers und tauschte sich mit den Menschen in den Innenstadtquartieren auf Veranstaltungen aus. Die Resultate fließen ein in die nun veröffentlichten Entwürfe zum Umbau der Innenstadt. Stadtbaurat Thomas Vielhaber.
Wir haben beispielsweise festgestellt, dass der ÖPNV erstklassig ist in Hannover, dass die Preise aber etwas skeptisch gesehen werden, also dass man gerne dort andere Preise haben würde. Wir haben festgestellt, dass die Menschen mehr Grün in der Stadt haben möchten und mehr Aufenthaltsräume beispielsweise, weil sie sagen, die Stadt ist sehr kommerziell aufgestellt.
Ich glaube, wir sind beide tatsächlich fast nie in der Innenstadt unterwegs. Also es ist sowieso so ein Gebiet, das wir meiden.
Finde ich grundsätzlich gut, die Entscheidung, generell so den Verkehr ein bisschen aus der Innenstadt rauszunehmen und vielleicht die Fläche auch wirklich mehr den Fußgängern zukommen zu lassen mit kleinen Veranstaltungen, wie auch immer.
Mehr Sitzmöglichkeiten, ein bisschen mehr das noch begrünen, also solche Geschichten, dass man einfach auch Lust hat, hierher gekommen, sich hier irgendwo hinzusetzen. Vielleicht noch das ein oder andere nette Kaffee dazu.
Bei einer nicht repräsentativen Straßenumfrage hört man ähnliche Wünsche wie von der Stadt erhoben. Es gibt aber auch Kritik.
Schmiedestraße zumachen wäre ganz schlecht. Das würde die Altstadt ja richtig abschneiden. Also das hoffe ich kommt nicht.
Auch zukünftig wird es eine Fahrgasse geben, das hat es immer gegeben, auch in den historischen Städten.
Erläutert Stadtbaurat Thomas Vielhaber die Pläne.
Aber sie wird eben nicht mit einem Hochbord mehr begleitet sein, sondern es wird im Grunde so sein, dass es auch barrierefrei viel besser zu begehen ist. Dazu kommt aber auch, dass wir gerade Möglichkeiten des Sitzens für ältere Menschen, aber auch für Menschen, die die Mittagspause einrichten wollen, mehr Grün in die Straße bringen, also insgesamt eine höhere Aufenthaltsqualität.
Ähnliches plant Hannover an einer Reihe von Plätzen oder Straßenzügen in der Innenstadt. So soll auch der Platz vor der Oper vom Autoverkehr befreit werden. Gemeinsam mit dem Schauspielhaus und Kunstverein soll ein Kulturdreieck entstehen, die Kunst aus den Häusern auch in die öffentlichen Räume gebracht werden. Auf den jetzt der Öffentlichkeit vorgestellten Visualisierungen sind die Menschen vor allem zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs. Verschwinden Bordsteine, Sitzmöglichkeiten erscheinen genauso wie Pflanzen und Bäume, die die Stadt auch klimaresilienter machen sollen. Oberbürgermeister Bedet Onay.
Gleichzeitig wollen wir aber auch die Erreichbarkeit der Innenstadt und unserer Stadt eben auch sicherstellen, insbesondere durch klimafreundliche Mobilität wie Fußverkehre, Radverkehr und ÖPNV. Aber für all jene, die das Auto weiterhin brauchen, beispielsweise für Lieferverkehre, wird es natürlich wie jetzt ja auch schon in unserer Fußgängerzone Ausnahmen geben. Gleichzeitig bleibt aber auch die Erreichbarkeit der Parkhäuser, die heute überhaupt noch nicht ausgelastet sind, sodass wir eben auch Parkraum in der Öffentlichkeit anders nutzen können, zum Beispiel für Gastronomie oder für Kinder zum Spielen.
Hannover, die einst autogerechte Stadt, könnte so in den kommenden Jahren zur Modellstadt werden, hofft man im Rathaus. Die politischen Gremien der Stadt werden sich im Sommer mit den Entwürfen befassen.
Aus Hannover war das der Bericht von unserem Landeskorrespondenten Bastian Brandau. Mehr als 11.000 Menschen haben allein in Berlin im vergangenen Jahr einen Antrag auf Einbürgerung gestellt. Menschen, die aus den unterschiedlichsten Gründen aus anderen Ländern nach Deutschland gekommen sind und sich entschieden haben, dass Deutschland ihre neue Heimat sein soll. Migrationsexperten sind sich darin einig, wie wichtig ein solcher Schritt ist. Gewinnbringend für die deutsche Gesellschaft und sehr bedeutsam auch für die Integration in die Gesellschaft. Doch leider kommen die Behörden mit der Bearbeitung von Einbürgerungsanträgen nicht hinterher. Luise Sammann war gestern Abend bei einer Einbürgerungsfeier im Berliner Abgeordnetenhaus.
Gestern Abend im Festsaal des Berliner Abgeordnetenhauses, als nach Begrüßung, Festrede und Beglückwünschung die deutsche Nationalhymne erklingt, füllen sich Leszek Schabowskis Augen hinter den Brillengläsern mit Tränen. Stellvertretend für tausende Neuberlinerinnen und Neuberliner durften er und seine Frau an der zentralen Einbürgerungsfeier im Berliner Parlament teilnehmen.
Ehrlich gesagt, ich bin sprachlos, so berührt wie noch nie im Leben, denke ich mir. Also so eine Ehre zu erleben, das ist einmalig in meinem Leben.
Vor 11 Jahren kamen die Schabowskis aus Polen nach Berlin. Inzwischen sei klar, hier wollten sie bis zu ihrem Lebensende bleiben, so Barbara Schabowski. Den meisten Neubürgerinnen und Neubürgern im Saal geht es ähnlich. Mal haben sie ihre Heimatländer freiwillig verlassen, mal, weil ihnen nichts anderes übrig blieb. Fahed Khalili etwa kam 2015 aus Syrien.
Sehr schnell hatte ich das Gefühl, dass ich Teil dieser Gesellschaft geworden bin. Nach 6 Jahren dachte ich, das ist die richtige Zeit dafür, dass ich Staatsangehörigkeit beantragen kann, damit ich auch weitere Rechte genießen kann, wie zum Beispiel Wahlrecht. Und dann habe ich im September direkt bei Superwahljahr teilgenommen und auch Berliner Wahl und Bundestagswahl und auch BVV-Wahl teilgenommen.
Orkan Özdemir, integrationspolitischer Sprecher der SPD, nickt bei solchen Geschichten begeistert. Jede einzelne Einbürgerung sei nicht nur für die Menschen, sondern auch für Berlin und Deutschland ein klarer Gewinn, betont er.
Ich glaube, und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass man nicht unterschätzen darf, was diese Einbürgerung für einen Effekt auf die Identifikation eines Menschen mit der Gesellschaft, in der er lebt, hat. Und ich glaube, wenn Menschen oder Bürgerinnen und Bürger sich mit einem Land identifizieren können, dann ist das auf jeden Fall auch ein Vorteil für die Institution Staat.
In diesem Sinne betonte Berlins regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey vergangene Woche im Abgeordnetenhaus, ihre Regierung wolle alles dafür tun, damit sich künftig deutlich mehr Menschen in Berlin einbürgern lassen.
Ich kann Ihnen nur sagen, 6.000 Einbürgerungen im Jahr sind bei einer 3,7 Millionen Menschenmetropole zu wenig. Da geht mehr.
Tatsächlich. Über die Hälfte der gut 800.000 BerlinerInnen ohne deutschen Pass erfüllt, laut Experten, die Voraussetzungen für eine Einbürgerung bereits. Doch die Zahl der erfolgreich abgeschlossenen Verfahren stagniert seit Jahren. Kein Wunder, findet Magdalena Benavente, Juristin beim Berliner Migrationsrat.
Es gibt sehr wenig Information, die leicht zugänglich ist. Es gibt keine Beratungsstelle für Menschen, die sich einbürgern lassen wollen. Wenn man Informationen braucht, muss man zum Bürgeramt gehen und da sich dann ein Informationsblatt holen. Da stehen die Voraussetzungen in Verwaltungssprache, die für Menschen vielleicht auch nicht leicht zu verstehen ist.
Bereits im vergangenen Jahr forderten die ExpertInnen vom Sachverständigenrat für Integration und Migration deswegen eine deutschlandweite Werbekampagne für die Einbürgerung. Magdalena Benavente schließt sich dem an. Doch selbst diejenigen, die sich bereits informiert und entschlossen hätten, träfen in Berlin auf große Hürden, so die Juristin. Monatelange Wartezeiten auf Termine und Rückmeldungen seien in vielen Bezirken Alltag.
Man bekommt keine Antwort auf E-Mails, man bekommt keine Antwort auf Briefe. Wenn man in der Sprechseite anruft, dann ist immer besetzt. Das ist natürlich nicht immer böses Wille oder so, sondern es ist einfach Mangel von Personalressourcen, die in der Einbürgerung investiert wurde.
Genau das soll sich nun ändern. Vergangene Woche verkündete Franziska Giffey, eine zentrale Einbürgerungsbehörde mit bis zu 200 Stellen soll den Bezirksämtern in Zukunft die Arbeit abnehmen. Das Ziel, 20.000 Einbürgerungen pro Jahr in Berlin und deutlich effektivere Verfahren. Die 50 NeuberlinerInnen, die gestern im Abgeordnetenhaus ihre Einbürgerung feiern durften, konnten von solchen Zuständen nur träumen. Stolz und Freude über die neue Staatsbürgerschaft waren ihnen trotzdem anzusehen.
Es hat eigentlich relativ schnell gedauert. Ich glaube, innerhalb von anderthalb Jahren wurde ich eingebürgert. Ein Kollege von mir, also wir haben zusammen angefangen, aber bis heute hat er keinen Termin bekommen.
Eine neue Einbürgerungsbehörde soll in Berlin zukünftig für mehr Einbürgerungen und weniger lange Wartezeiten sorgen, Luise Sammann berichtete. Das war's von Deutschland heute. Ich bin Ute Reckers. Danke fürs Zuhören.